Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist halb eins und das ist Rendezvous. Razzien bei Kunden der Grossbank Credit Suisse in Deutschland. Was ist dran an den neuen Steuerhinterziehungsvorwürfen? Grundversicherung ausdünnen, Selbstbehalt erhöhen. Das die Rezepte der SVP gegen die steigenden Gesundheitskosten. Geständnis des Anlagechefs im Zürcher Pensionskassenprozess. Ja, ich habe mich bestechen lassen. Tod von Charles von Graffenried, der Verleger von Bund und Berner Zeitung, stirbt 87-jährig. Und um eins unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Heute mit Marie Ruth Ziegler. Die Klosterschwester fordert ganz einfach mehr Nächstenliebe. Rendezvous heute mit mir, Simon Loy. Schönen Mittag. Die Nachrichten, die hat nun Karin Britsch.
In Deutschland haben Steuerfahnder bei Kunden der Credit Suisse Hausdurchsuchungen durchgeführt, wie die CS bestätigt. Laut einem Bericht im Deutschen Handelsblatt werden die Kunden verdächtigt, Steuern hinterzogen zu haben, mit Konten, welche als Versicherungen getarnt gewesen seien. Im Kampf gegen steigende Gesundheitskosten will die SVP die Patientinnen und Patienten stärker zur Kasse bitten. In einem Positionspapier schlägt die Partei vor, den Selbstbehalt auf mindestens 1400 Franken zu erhöhen. Außerdem schlägt die SVP vor, den Leistungskatalog der Grundversicherung zu verkleinern. So will sie, dass beispielsweise die Behandlung einer normalen Grippe nicht mehr in jedem Fall von den Krankenkassen bezahlt werden muss. Im Prozess um die Machenschaften bei der Zürcher Beamtenpensionskasse BVK ist der Hauptangeklagte teilweise geständig. Der frühere Anlagenchef gab zu, dass er sich bestechen ließ. Er habe von Firmen Geld erhalten. Im Gegenzug habe er Gelder der Pensionskasse in diese Firmen investiert. Der Angeklagte erklärte jedoch, es sei weniger Geld geflossen, als die Staatsanwaltschaft ihm vorwerfe. Die Umweltorganisationen sind mit ihren Beschwerden nach wie vor oft erfolgreich, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt. Von den 71 Beschwerden, die letztes Jahr in der Schweiz gemacht worden waren, sei mehr als die Hälfte ganz oder teilweise gutgeheißen worden. Sollen auch in 40 Jahren weltweit genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, muss die Produktion um 60% gesteigert werden. Das zeigt der Bericht der FAO, der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, sowie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die beiden Organisationen sind skeptisch, dass dieses Ziel erreicht werden kann, auch weil immer mehr Anbauflächen zerstört werden. Die syrische Opposition und Russland sind sich in der Syrien-Frage nicht einig. Ein Treffen zwischen dem Chef des syrischen Nationalrats und dem russischen Außenminister Lavrov verlief ohne Erfolg. Lavrov lehnt die Forderung nach einem Rücktritt Assads ab und will sich gleichzeitig für die Bildung einer Übergangsregierung einsetzen. Die chinesischen Zensurbehörden haben die Regeln für Videos im Internet weiter verschärft. Anbieter müssen alles Material vor der Veröffentlichung von einer staatlichen Stelle sichten lassen. International beliebte Online-Portale wie YouTube sind in China schon seit längerer Zeit gesperrt. Im Kampf gegen die Wirtschafts- und Schuldenkrise hat Spaniens Ministerpräsident Rajoy ein weiteres umfassendes Sparprogramm angekündigt. Unter anderem soll der Höchstsatz bei der Mehrwertsteuer von 18% auf 21% erhöht werden und Staatsfirmen sollen verkauft werden. Diese Maßnahmen sollen Spanien bis Ende 2014 65 Milliarden Euro einbringen. Die Ratingagentur Fitch hat den USA erneut gedroht, die Kreditwürdigkeit herabzustufen. Noch erhalte das Land zwar die Bestnote, dies könne sich aber bald ändern, teilt die Agentur mit. Denn die Politik schaffe es nicht, eine Strategie zu finden, um das Defizit zu senken. Außerdem würden die möglichen Auswirkungen der Euro-Schuldenkrise zu Unsicherheiten führen.
12.34 Uhr, zu diesen Themen gibt's hier gleich mehr. Wieder jagen also deutsche Steuerfahnder CS-Kunden, es geht um Versicherungsverträge. Wir schauen genau hin und genau hinein in dieses mutmaßliche Steuerschlupfloch. Dann Visionen im Rendezvous. Die Produktion von Nahrungsmitteln muss in den nächsten 40 Jahren um 60% gesteigert werden, um die Nachfrage zu decken. Wie das? China plant 100 Ökostädte, ausgerechnet China. Und um eins geht es um Menschen und Mitmenschen.
Das braucht die Schweiz für die Zukunft. Nämlich Menschen, die das Herz höher schlägt, wenn sie ein Kind sehen, ein Säugling.
Schwester Marie-Ruth Ziegler und ihre Vision für die Schweiz von morgen. All das nach Börse und Wetter und ab 13.30 Uhr auch im Internet unter drs.ch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.176 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2012 gehandelt, der Dollar zu 97,86 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag gibt es im Flachland immer mehr Sonne. In den zentralen und östlichen Alpen und Voralpen kann es immer noch lokale Regengüsse geben. Die Höchsttemperatur erreicht rund 20 Grad. Im Tessin scheint zunächst die Sonne, es wird bis 26 Grad warm. Danach entstehen besonders entlang der Berge wieder Gewitter und es kann Regengüsse geben. Morgen Donnerstag sind im Osten die Wolken zunächst noch dicht, stellenweise fällt auch noch Regen, später wird es dann wieder freundlicher bei 21 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei rund 28 Grad. Am Freitag ist es wechselhaft mit vielen Wolken und es kann auch wieder regnen.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Neuer Wirbel also um angebliche Steuerhinterziehungsaktivitäten der Credit Suisse in Deutschland. Das Deutsche Handelsblatt berichtet in seiner heutigen Titelgeschichte davon, dass die deutsche Steuerfahndung nach einem neuen Datenleck Kenntnis bekommen habe von Sparkonten, die als Versicherungen getarnt worden und damit an der Steuer vorbei gemogelt worden seien. Das Blatt spricht von 7.000 Fällen, es gehe um Milliardenbeträge. Bei einigen dieser Kunden hätten bereits Hausdurchsuchungen stattgefunden. Die Credit Suisse, die bezeichnet diese Darstellung als deutlich zu hoch. Kasper Selg in Berlin.
Es ist sehr schwierig, dieser Geschichte auf den Grund zu kommen. Die am häufigsten mit derartigen Fällen befassten Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen wissen entweder nichts von diesem Fall oder sie verweisen auf die lokalen Steuerverwaltungen, die aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen machen. Das Bundesfinanzministerium in Berlin sagt, man wisse nichts von diesem Vorgang, gehe aber davon aus, dass solche Fälle mit dem neuen Steuerabkommen ohnehin hinfällig würden. Allerdings eine gut informierte Quelle in der Strafverfolgung von Nordrhein-Westfalen sagt uns gegenüber, dass von einer neuen, konzertierten Aktion in Sachen Credit Suisse ihres Wissens keine Rede sein könne, sondern dass es sich offenbar um Sachverhalte handle, die aufgrund früherer Datenlecks zur Abklärung offen geblieben seien und jetzt an die einzelnen Finanzämter zur genauen Untersuchung weitergegeben worden seien. Das Handelsblatt umgekehrt spricht ausdrücklich von neuen Daten, die vorlägen. Auch die Credit Suisse geht offenbar von einem neuen Datenleck aus. Es geht hier um Sparkonten, die in unerlaubter Weise als Lebensversicherungen angelegt werden, um Steuern zu hinterziehen. Die Credit Suisse weist darauf hin, dass sie die fraglichen Policen in Deutschland nur im Zeitraum von 2005 bis 2009 angeboten habe und dass sie alle ihre Kunden beim Abschluss solcher Geschäfte ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass sie selber für die Fragen ihrer Steuerpflicht verantwortlich seien. Hier sind also noch wichtige Fragen offen. Die Tatsache aber, dass in Deutschland jetzt wieder von Hinterziehungsgeschäften bei einer Schweizer Grossbank die Rede ist, dürfte insbesondere Finanzminister Wolfgang Schäuble wenig erfreuen. Er bemüht sich immer noch, das Steuerabkommen mit der Schweiz durch das Parlament zu bringen. Wenn jetzt, da die Bundesrepublik sich gezwungen sieht, anderen Ländern mit Milliarden an Steuergeldern unter die Arme zu greifen, wenn jetzt wieder davon die Rede ist, dass Schweizer Banken damit beschäftigt gewesen seien, dem deutschen Staat Millionenbeträge zu entziehen, dürfte sich das Klima in dieser Sache nicht verbessern.
Soweit der Bericht von Kasper Selg aus Deutschland. Wenn Bankkonti als Lebensversicherungen getarnt werden, um Steuervorteile zu erlangen, dann geht es um Finanzprodukte, bei denen viele den Durchblick verloren haben. Den Durchblick bewahren sollte hingegen die FINMA. Als Finanzmarktaufsicht muss sie dafür sorgen, dass sich hiesige Banken und Versicherungen ans Schweizer Recht halten. Und sie muss schauen, dass der Ruf des Finanzplatzes Schweiz nicht zu sehr leidet. Da stellt sich die Frage, hat die FINMA die Risiken genügend unter Kontrolle? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Wrapper heißen sie, die Finanzprodukte, bei denen Bankkonti in eine Lebensversicherung gepackt werden, um Steuern zu sparen. Diese Wrapper treiben die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA schon länger um, denn diese Produkte können leicht missbraucht werden, um nicht nur ganz legal Steuern zu sparen, sondern auch um Steuern zu hinterziehen. Das Schweizer Recht und das Schweizer Bankgeheimnis ließen dazu jahrelang Spielraum. Doch dann hat der Wind gedreht, mit der Finanzkrise ist der internationale Druck auf den Schweizer Finanzplatz massiv gestiegen. Die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, hat reagiert, hat ihre Vorschriften für Wrapper-Geschäfte vor 1,5 Jahren verschärft. Neu ist es nicht mehr möglich, den wahren Eigentümer eines Kontos zu verschleiern. Diese Regeln seien so jetzt streng genug, weiteren Handlungsbedarf gebe es nicht, sagt ein Sprecher der FINMA auf Anfrage. Branchenfachmann Thomas Protzer von der Beratungsfirma Ernst & Young, er gibt der FINMA recht. Heute sei es kaum noch möglich, mit Wrappern Schwarzgeld zu verstecken.
Also was wir sehen in der Praxis ist, dass die FINMA-Vorschriften relativ streng sind, auch in der Umsetzung relativ eng kontrolliert werden und die Banken und Versicherungsgesellschaften sich dem sehr, sehr bewusst sind, dass da auch ein Reputationsrisiko für die ganze Branche vorhanden ist. Und dementsprechend auch alle Maßnahmen wirklich treffen, um eine Steuerhinterziehung zu vermeiden.
Das Problem ist, die neuen Regeln greifen nur bei neuem Geld, das in die Schweiz gebracht wird. Es ist aber das Schwarzgeld von früheren Wrapper-Geschäften, das dem Schweizer Bankenplatz regelmäßig große Negativschlagzeilen beschert. So auch im Fall der Credit Suisse, die sich ja eigentlich 2009 aus diesem Geschäft in Deutschland zurückgezogen hatte. Die FINMA bedauert solche Schlagzeilen. Sie ließen sich aber wohl nicht vermeiden, so der Sprecher der Aufsichtsbehörde. Der FINMA jedenfalls sind die Hände gebunden, denn Schweizer Recht haben die Banken und Versicherungen nicht verletzt. Branchenfachmann Thomas Protzer sieht das gleich.
Die Schweiz kann sich nicht vorwerfen lassen, wenn ein Kunde ein derartiges Produkt missbraucht, ist das nicht das Problem der Bank und der Versicherung, sondern das Problem des Kunden. Und das muss man immer ganz klar sagen. Es ist nicht die Bank oder die Versicherung, die dieses Produkt gebaut hat, um Steuerhinterziehung zu betreiben, sondern es ist der Kunde, der das Produkt benutzt hat, um Steuerhinterziehung zu begehen.
Rein juristisch mag das ja stimmen. Entsprechend untersuchen die deutschen Behörden auch nicht gegen die Credit Suisse als Bank, sondern nur gegen deren Kunden. Der Imageschaden, der mit solchen Schlagzeilen allerdings entsteht, der bleibt dann letztlich doch am einzelnen Geldhaus und am gesamten Schweizer Bankenplatz haften.
Managed Care ist vor Monatsfrist beim Volk hochkant durchgefallen. Die Politik, die muss nach neuen anderen Ideen suchen, um die Kosten im Gesundheitswesen zu bändigen. Die SVP schlägt jetzt also vor, Patienten und Patientinnen stärker zur Kasse zu bitten. Dass da Widerspruch kommt, ist klar. Elmar Plotzer.
Am liebsten würde er die obligatorische Krankenversicherung gleich ganz abschaffen, sagt SVP-Chef Toni Brunner.
In einem freiheitlichen Staat ist das Prinzip, dass die Leute selber wählen können, wie sie sich versichern und wie umfangreich sie sich versichern, für mich ein Prinzip, das man hochhalten sollte.
Ihm sei aber bewusst, dass die Abschaffung der Versicherungspflicht momentan ein zu großer Schritt sei. Deshalb will die SVP zunächst einmal erreichen, dass die Krankenkassen für wesentlich weniger medizinische Behandlungen aufkommen müssten. Heute sei der Leistungskatalog in der Grundversicherung hoffnungslos überladen, kritisiert SVP-Nationalrat Sebastian Frener.
Der sehr umfassende Grundleistungskatalog führt zu stetig steigenden Gesundheitskosten. Es wird ja da auch alles reingepackt, was nur möglich ist. Es werden auch Kosten von Bagatellerkrankungen, beispielsweise Grippe und Erkältungen, übernommen.
Und hier will die SVP ansetzen. Die Grundversicherung solle zwar weiterhin die Behandlung von schweren Erkrankungen abdecken, für alles andere müssten die Patientinnen und Patienten aber Zusatzversicherungen abschließen. Und auch sonst will die SVP die Patienten stärker in die Pflicht nehmen. Der Selbstbehalt solle von 700 auf 1400 Franken verdoppelt werden. Dafür will die SVP die jungen Erwachsenen und Familien bei den Krankenkassenprämien entlasten, allerdings auf Kosten der Alten. Er sei sich bewusst, dass solche Vorschläge nicht populär seien, sagt Toni Brunner. Aber es brauche jetzt endlich ein kostengünstigeres Gesundheitswesen.
Und hier sind wir auch bereit, unseren Beitrag zu leisten, ohne Scheuklappen, auch an Tabus zu kratzen. Es muss jetzt offen gesprochen werden. Es soll alles geprüft werden.
Die Kritik an den Vorschlägen der SVP lässt nicht auf sich warten. Die Patienten stärker zur Kasse zu bitten, das sei nicht nur unsozial, sondern bringe auch keinerlei Kosteneinsparungen, sagt SP-Nationalrat Jean-François Steiert. Das zeige schon die praktische Erfahrung.
Innerhalb der Schweiz bezahlen die Genfer die höchsten Franchisen. In Genf sind auch die höchsten Kosten. Also wer den Patienten mehr zur Kasse bitten will, der schafft mehr Kosten und nicht weniger.
Und auch CVP-Fraktionschef Urs Schwaller macht große Fragezeichen hinter die SVP-Vorschläge. Zwar sei es sinnvoll, regelmäßig zu überprüfen, was alles von der Grundversicherung bezahlt werden solle. Aber den Leistungskatalog radikal zu verschlanken, das gehe zu weit.
Wenn man Leistungen herausstreicht, kommt man zu einer ganz klaren Zweiklassenmedizin. Die lehne ich persönlich klar ab.
Für die CVP braucht es jetzt im Gesundheitswesen andere, kleinere Schritte. Die Hausärzte müssten gestärkt werden und man müsse eine Zulassungsbeschränkung für Spezialärzte ins Auge fassen. Die SP setzt auf die Abschaffung der Krankenkassenprämie für Kinder und auf die öffentliche Einheitskrankenkasse. Allerdings sind auch diese Vorschläge sehr umstritten. Das Patentrezept für ein kostengünstigeres Gesundheitswesen hat noch keine Partei gefunden.
Sie hören Rendezvous in 14 Minuten, ist es 13 Uhr. Sie ist mit 100.000 Versicherten eine der größten Pensionskassen der Schweiz, die BVK, die Pensionskasse des Zürcher Staatspersonals. Vor zwei Jahren flog bei der BVK ein großer Korruptionsskandal auf. Seit dem Morgen stehen jetzt der ehemalige Anlagechef und drei Mitangeklagte vor dem Zürcher Bezirksgericht. Dabei gab der Hauptangeklagte zu, ja, er habe sich mehrmals bestechen lassen. Aus dem Bezirksgericht Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Kuverts mit mehreren 10.000 Franken Bargeld, einmal sogar mit 200.000 Franken, daneben Golfferien in Irland, Marokko oder auf Mallorca. Diese Geschenke soll der frühere Anlagechef von Geschäftspartnern entgegengenommen haben. Mit diesen Geschäftspartnern war er zum Teil eng befreundet, man war gegenseitig Götti der Kinder. Als Gegenleistung, so der Vorwurf, soll er zum Teil wieder besseres Wissen in Anlagefirmen investiert haben, deren Ruf nicht immer einwandfrei war. Der Hauptangeklagte bestritt heute bei der Befragung vor Gericht nicht, immer wieder von verschiedener Seite bestochen worden zu sein, Geld und Geschenke angenommen zu haben. Zwar sagte er, die eine oder andere Zahlung sei weniger hoch gewesen, erklärte sich aber grundsätzlich für schuldig der passiven Bestechung. Auch räumte er in einem Fall ein Investment zu spät gestoppt zu haben, weil er mit dem Firmenchef eng befreundet war. Nicht gelten lassen wollte er aber, dass er sein Amt grundsätzlich nicht gut geführt habe. Auch das ein Anklagepunkt. Hier betonte er in verschiedenen Zusammenhängen, er habe sich seine Entscheide nicht leicht gemacht und immer zunächst an die Investments geglaubt und auch die Regeln der Pensionskasse beachtet. Dass sich die Investitionen vor allem in einem Fall als Fehlschlag erwiesen haben, das bedauere er bis heute. Der Angeklagte trat heute nicht als gebrochener Mann auf, im Gegenteil. Er gab ausführlich und selbstbewusst Auskunft, wirkte recht entspannt, nervte sich allerdings streckenweise spürbar über die genauen Fragen des Gerichts. Tief ist allerdings sein finanzieller und privater Fall seit seiner Verhaftung vor zwei Jahren. Als Anlagechef verdiente er zeitweise mehr als ein Zürcher Regierungsrat. Seit seiner Verhaftung ist er arbeitslos und unterdessen ausgesteuert. Er lebt von Erspartem und verdient sich mit Zeitungsaustragen etwas dazu. Theoretisch könnte er zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 7,5 Jahren verurteilt werden. Die Tatsache aber, dass er teilweise geständig ist, dürfte zu einer milderen Strafe führen. Noch nicht bekannt ist, welche Strafe der Staatsanwalt fordert.
Und der Prozess am Bezirksgericht Zürich dauert voraussichtlich bis am Freitag. Sieben Milliarden 57 Millionen und 615.000 Menschen gibt es auf der Welt. Diese Zahl ist in dieser Minute auf dem Zähler der Stiftung Weltbevölkerung erschienen. 7,1 Milliarden und alle wollen essen. Nahrungsmittel hätte es eigentlich für alle genug, aber nicht alle können sie sich leisten. Zudem müssen in den nächsten Jahren sehr viel mehr Nahrungsmittel produziert werden, sonst reicht's irgendwann nicht mehr. Die FAO, die Welternährungsorganisation in Rom, hat heute ihre Prognose über die Nahrungsmittelpreise der Zukunft bekannt gegeben. Massimo Agostini ist in Rom. In den letzten Jahren ist ja Nahrung immer teurer geworden. Geht es so weiter in den nächsten 10 Jahren?
Ja, also zumindest bleiben die Preise stabil hoch oder sie steigen sogar. Das aus zwei Gründen. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft, die schreitet voran. Das heißt, es werden mehr Traktoren beispielsweise eingesetzt. Die brauchen wiederum Energie. Benzin, Diesel, diese beiden, Diesel und Benzin, die Preise werden voraussichtlich stark steigen. Das schlägt sich nieder auf die Nahrungsmittelpreise. Dann aber auch, das ist der zweite Punkt, die bebaute Fläche weltweit für Nahrungsmittel, die ist zurückgegangen. Das heißt, es gibt etwas weniger Nahrung auf den Weltmärkten. Auch das ist preistreibend.
Dann wäre es eine Lösung, die Produktion von Nahrung weiter zu erhöhen. Geht das denn nicht so einfach?
Das ist relativ kompliziert. Da wurde heute an der Pressekonferenz darauf hingewiesen, der FAO, das Beste sei wohl, man würde den Einsatz der Produktionsmittel effizienter gestalten, also altes Wissen beispielsweise wieder hervorkramen und das dann bei der Bebauung von Flächen einsetzen, die Traktoren und Maschinen gescheiter und klüger einsetzen. Es muss also nicht zwingend Gentechnologie sein. Ein anderes wäre auch die Förderung von Kleinbauern, weil die verfügen über dieses alte Wissen. Aber wenn wir diese beiden Punkte anschauen, so sehen wir, das braucht zuerst einmal Investitionen, also Geld. Gucken wir die Weltkarte aber an, sehen wir, dass wo das Ganze passieren könnte, das sind vor allem Drittweltländer und die verfügen nicht über dieses Geld. Es kommt hinzu, der IWF hat eben diesen Ländern auch bis vor 10 Jahren in etwa empfohlen, aus der Agrarwirtschaft auszusteigen und besser in die Industrieproduktion zu investieren, weil das sei rentabler. Also diesen ganzen Mechanismus wieder umzudrehen, das ist doch sehr aufwendig. Und allerletzter Punkt, 25% der landwirtschaftlichen Fläche weltweit für Nahrungsmittelproduktion gilt als zerstört wegen Überdüngung oder Vergandung. Also auch hier die Spielmöglichkeit ist eher klein.
Gibt es denn irgendwelche kurzfristigen Maßnahmen, um das Problem zu lösen?
Die kurzfristigste Möglichkeit wäre, sorgfältiger mit den produzierten Nahrungsmitteln umzugehen. Ein Drittel, man muss sich das vorstellen, ein Drittel der weltweit produzierten Nahrungsmittel landen im Abfall, sei es wegen des Pünktchens auf dem Apfel, den wir nicht so gerne haben, aber auch wegen gröberer Schäden. Also hier sorgfältiger damit umzugehen, wäre wohl das schnellste Mittel. Das ist das eine, was die Menge angeht von Landwirtschafts- oder respektive Nahrungsmitteln. Ein anderer Punkt, das wäre der Aufbau eines internationalen, weltweiten Lagersystems. Da könnte man dann Nahrungsmittel hineintun, die lagerfähig sind. Und sobald die Preise explodieren, könnte man diese Lager öffnen und so etwas gegen diesen Preisschock unternehmen. Das würde vor allem die Menschen in der dritten Welt entlasten. Aber die FAO fordert das seit den 70er Jahren und passiert ist diesbezüglich herzlich wenig.
Zum Schluss, Massimo Agostinis, diesen sorgfältigen Umgang haben Sie angesprochen. Müsste man nicht auch ganz allgemein die Essgewohnheiten überdenken? Stichwort hinzu Fleischkonsum.
Ja, aber mit Betonung auf müsste, und das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil in all diesen aufstrebenden Ländern, da gelten unsere Essgewohnheiten, also Fett, Zucker und Fleisch, als etwas sehr Tolles, etwas Erstrebenswertes, weil Ausdruck von Wohlstand. Ihre Küche in diesen Drittweltländern, die gilt als Ausdruck von Armut, also möchte man sich davon möglichst schnell verabschieden.
Das sagt Massimo Agostinis in Rom. Chinas Wirtschaft, die wächst und wächst und wächst. Doch dieses Wachstum ist nicht ökologisch. Stichworte: Umweltverschmutzung, Energieverschwendung, Ressourcenverschleiß. Das soll ändern. Im nächsten 5-Jahres-Plan will die chinesische Regierung 100 Ökostädte bauen. Städte, die ökologisch sind, energieeffizient und grün. Und die Schweiz soll helfen, diese Vision umzusetzen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler berichtet aus Peking.
Am Anfang steht der Wille und die moralische Verpflichtung.
Ich glaube, wir sind alle aufgerufen, nicht erst heute und morgen, sondern schon in der Vergangenheit auch, mit unseren Ressourcen möglichst effizient umzugehen,
sagt Bundesrat Johann Schneider-Ammann auf seiner China-Reise. Er hat deshalb mit dem chinesischen Handelsminister Cheng Deming eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Schweiz soll mit ihren Cleantech-Unternehmen chinesischen Städten helfen, diese Verpflichtung aus dem Fünfjahresplan, also ressourcenschonender Städte zu bauen, umzusetzen. Zunächst einmal in einem sogenannten Ecopark.
Die Idee ist, eine Denke zu befördern, die in Richtung Zukunft geht, die in Richtung Effizienz geht, die in Richtung Ökologie geht. Und da sind alle möglichen und unmöglichen Partner erwartet.
Ein Teil der Stadt Zhenjiang in der Nähe der Millionenmetropole von Shanghai soll quasi als Modell dienen. Hier sollen sich Ideen konkurrenzieren können, gegenseitig anspornen und damit würden Innovationen vorangetrieben. Das die Vorstellung der Wirtschaftsminister der beiden Länder. Wie das gehen soll? An Ideen mangelt es dem Präsidenten von Cleantech Schweiz nicht. Patrick Hofer-Noser sprudelt los.
Effizienter bauen, weniger Kühlung, weniger Heizung, neue Technologien, die man dort aussetzt und auch als modellhaft dann ausrollen könnte nach China.
Insbesondere im Bereich Gebäudebau wissen Schweizer Unternehmen sehr viel, sind sehr innovativ. Das eröffne viele Möglichkeiten, mit China zu kooperieren, erklärt Hofer-Noser.
Das heißt, da kommen Materialien aus der Schweiz. Das kann sein, insbesondere auch Wissen, Technologie, Ingenieurdienstleistungen, aber auch Produkte, die dann selbstverständlich teilweise vielleicht in der ersten Phase in der Schweiz hergestellt werden, in der zweiten Phase für diesen großen Markt in China.
Und der Markt ist in der Tat riesig. 100 Städte oder Stadtteile sollen in ökologischer Bauweise erstellt werden. Wenn die Zusammenarbeit bei der Modellstadt, dem Ecopark bei Shanghai, gelingt, dann bestehen gute Chancen, dass auch die anderen Städte mit Schweizer Technologie, Wissen und Unterstützung grüner werden können. Jetzt fehlen nur noch die Schweizer Unternehmen. Patrick Hofer-Noser spürt hier teilweise Zurückhaltung.
Wir haben bei uns viele KMUs. Man hat Angst, man weiß nicht genau, was einem erwartet. Man muss sich auf diese Kultur einlassen.
Gerade für kleinere Unternehmen sei das schwierig. Cleantech Schweiz hat sich deshalb auf die Fahnen geschrieben, den Unternehmen bei diesem Engagement in China zu helfen, damit das Wissen der Schweizer Cleantech-Branche und deren Innovationskraft ungehindert nach China fließen kann und damit über diese Aufträge aus China in der Schweiz viele Arbeitsplätze gesichert werden können.
Geschäft, Familie, Militär. Auf diesen drei Säulen habe sein Leben beruht, heißt es. Das Leben des Charles von Graffenried, Unternehmer, Anwalt, Bankier, Bernburger und Verleger. Ihm ist zu verdanken, dass es in Bern noch so etwas wie eine Presselandschaft gibt. Tag für Tag buhlen die Berner Zeitung und der Bund um die Gunst der Leserschaft. Das ist nur wirtschaftlich, weil beide Blätter im gleichen Verlag erscheinen. Charles von Graffenried, der Vater dieses Berner Modells, ist 87-jährig gestorben. Toni Koller.
Als im weiten Kanton Bern noch eine ganze Reihe kleiner Regionalzeitungen ums Überleben kämpfte, in den 70er Jahren war es Charles von Graffenried, der sie unter dem Dach der Berner Zeitung zusammenführte. Es war eine profitable Grossfusion, die erste ihrer Art im ganzen Land. Später geriet dann auch die Berner Traditionszeitung «Der Bund» ins Wanken, worauf von Graffenried der Bund-Verlegerfamilie Mitte der 90er Jahre folgenden Vorschlag machte.
Zwei voneinander völlig unabhängige Zeitungen, zwei sich konkurrenzierende Redaktionen, aber mit Zusammenlegung aller nicht publizistischen Bereiche unter gemeinsamen Berner Dach.
Charles von Graffenrieds Idee, den Bund zu kaufen, stieß damals in der Öffentlichkeit auf Skepsis. Journalistengewerkschaften fürchteten, der Verleger wolle das Konkurrenzblatt nur erwerben, um es alsbald eingehen zu lassen. Von Graffenried, der vornehme Herr aus altem Patriziergeschlecht, der sein Geld vor allem auch im Liegenschaftshandel und als Privatbankier verdiente, galt manchen nicht als Garant der Medienvielfalt. Doch man sollte sich getäuscht haben. Es kam der Tag, als sich von Graffenrieds Espas Media AG den defizitären Bund doch noch einverleibte und er ließ ihn weiterleben mit eigener Redaktion, wenn auch der Inserateteil und alles Administrative mit der auflagestärkeren Berner Zeitung zusammengelegt wurde.
Nur so lassen sich zwei volle Redaktionen im schwindenden Inseratenmarkt der Printmedien in Bern finanzieren.
Die Zeitung «Bund» allerdings belastete die Espas Media AG weiterhin mit roten Zahlen. Trotzdem hielt von Graffenried fürs Erste fest an seinem Grundsatz, Berner Medien hätten auch Bernern zu gehören.
Die Medienverantwortlichen in dieser Region stehen ihren Lesern in der Region am nächsten. Deshalb brauchen sie weder den elektrischen Strom auswärtiger noch haben sie sich in den Schatten auswärtiger Medienlichter zu stellen.
Doch dann kam alles anders. Mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf Presseerzeugnisse verlor von Graffenrieds Verlagshaus als Ganzes an Konkurrenzfähigkeit. Und er war Geschäftsmann genug, sein Lebenswerk 2007 nach Zürich zu verkaufen, an die Tamedia AG.
Wenn man wie ich eine lange Unternehmerlaufbahn hinter sich hat, wird man von der Vernunft stärker geprägt, sodass ich also eigentlich emotionslos jetzt den richtigen Entscheid sicher getroffen habe.
Und wieder fürchtete man in Bern um die Zukunft der Zeitung Der Bund. Und wieder gab es Entwarnung. Die Tamedia mit Charles von Graffenried im Verwaltungsrat publiziert den Bund bis heute unter dem Tamedia Verlagsdach in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem Tagesanzeiger, was den Bund inzwischen sogar rentabel macht. Die Pressevielfalt, die dem verstorbenen Verleger wichtig war, hat sich in Bern durchgesetzt.
13 Uhr und gleich gibt's hier Marie-Ruth Ziegler, 58, mit ihrer Idee für unser Land. Doch zuerst Karin Britsch mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
In Deutschland haben Steuerfahnder bei Kunden der Credit Suisse Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Kunden werden verdächtigt, dass sie Steuern hinterzogen haben mit Konten, die als Versicherungen getarnt waren. Um die Gesundheitskosten zu senken, will die SVP die Patienten mehr in die Pflicht nehmen. Sie will die Grundversicherung ausdünnen und den Selbstbehalt erhöhen. Die Nahrungsmittelproduktion muss deutlich gesteigert werden, sollen auch noch in 40 Jahren alle Menschen zu essen haben. Das zeigt ein Bericht der FAO und der OECD. Die Organisationen sind aber skeptisch, ob dies gelingen kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.